Es ist schon eine Weile her, dass wir uns das 13. Kapitel des ersten Briefes des Paulus an die Korinther angesehen haben. Daher möchte ich euch bitten, eure Bibeln zu diesem Abschnitt aufzuschlagen. Obwohl wir uns heute Abend auf die Verse 11 und 12 konzentrieren werden, ist es entscheidend, dass wir ab Vers 8 lesen, um den angemessenen Kontext zu erhalten. Also 1. Korinther 13, beginnend mit Vers 8. Hört das Wort des Herrn. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du hast erklärt, dass der dein Wort hört und tut, wie ein weiser Mann ist, der sein Haus auf einen Felsen baut. Als Stürme kamen, stand dieses Haus fest. Herr, mögen wir alle hier heute Abend etwas Festes und Sicheres haben, wenn wir diesen Ort verlassen. Möge jeder von uns dein Wort hören, es in die Tat umsetzen und dadurch in deinen Augen als weiser betrachtet werden. Dir gebührt die ganze Herrlichkeit und alles Lob. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Was möchtest du einmal werden, wenn du erwachsen bist? Das ist eine Frage, die wir Kindern oft stellen. Ihre Antworten reichen vom Amüsanten über das Absurde bis hin zum Tiefsinnigen. Ich werde mich immer an die Antwort erinnern, die der Sohn des Pastors von Great Hellingham gab. Ben, was willst du werden, wenn du groß bist? Die Antwort? Ein Pferd. Ein anderes Kind, das gefragt wurde, was es werden möchte, wenn es älter ist, antwortete einfach: groß. Auch wenn die zweite Antwort von einer bezaubernden Einfachheit und die erste von bezaubernder Absurdität ist, so bleibt doch die Tatsache bestehen, dass beide Kinder deutlich gezeigt haben, dass sie die Realität des Lebens nicht richtig erfasst haben. Aber warum sollten sie auch? Sie waren noch Kinder. Unser Text heute Abend erinnert uns daran, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Kindsein und dem Erwachsensein gibt. In Vers 11 heißt es: Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Paulus verwendet hier ein Bild, das keiner von uns missverstehen kann. Nichtsdestotrotz möchte ich damit beginnen, sehr deutlich zu machen, was Paulus hier nicht sagt. Danach werden wir die Bildsprache im Lichte der vorhergehenden Verse untersuchen und einige praktische Anwendungen ziehen. Der Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, steht am Ende eines Kapitels, in dem Paulus sehr deutlich macht, dass die christliche Liebe den geistlichen Gaben überlegen ist. Er schließt das vorige Kapitel mit dieser verlockenden Aussage und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und so beginnt eine der bekanntesten Stellen der Heiligen Schrift. Doch obwohl die Welt diese Passage übernommen hat, um ihre eigenen pervertierten Version der wahren Liebe Farbe zu verleihen, haben wir, wenn wir zu der Passage kommen, die wir heute Abend gelesen haben, nicht mehr die verschiedenen Qualitäten der Liebe im Blick, sondern die Beständigkeit der Liebe. Das letzte Mal, als wir dieses Kapitel gemeinsam studierten, stellten wir fest, dass geistliche Gaben wie Prophetie, das Sprechen und Auslegen in Zungen und so weiter nur in dieser Welt von Nutzen waren. Wir schlossen mit der Feststellung, dass wir in dieser Welt christliche Liebe entwickeln sollten, anstatt nach übernatürlichen geistlichen Gaben zu suchen, weil wir uns damit Schätze im Himmel sammeln würden. Die Liebe behält ihre Nützlichkeit auch im Himmel. Außerdem haben wir festgestellt, dass die Gaben unvollständig sind. Niemand sprach jede Sprache. Niemand prophezeite über das Ganze der Zukunft. Niemand weiß alles, weder auf natürlicher noch auf geistlicher Ebene. Und es ist diese letzte Gabe, die Gabe der Erkenntnis, die Paulus in diesen Versen ausdehnt, indem er zwei vertraute Bilder verwendet. Das erste Bild findet sich in Vers 11. Lies noch einmal mit mir. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Hier sehen wir den erwachsenen Paulus, wie er an seine Kindheit zurückdenkt und Vergleiche zwischen dieser Zeit und der Zeit, in der er sich jetzt befindet, anstellt. Bevor wir dieses Bild jedoch näher betrachten, sollte ich klarstellen, was Paulus in diesem Vers nicht sagt. Paulus verachtet nicht die Kindheit oder Kinder. Wir mögen Paulus manchmal auf diese Weise betrachten. Wir sehen seine Ungeduld mit der nervösen Veranlagung von Johannes Markus und wir wissen, dass er unverheiratet und ohne eigene Kinder war. Es ist leicht, sich ihn als diesen intellektuellen Mann vorzustellen, der keine Zeit für Kinder oder die leichteren Dinge des Lebens hatte. Wie viel davon wahr ist, darüber lässt sich streiten. Paulus war schließlich ein gewöhnlicher Mann und hatte als solcher irdische Charakterzüge. Aber was wir hier lesen, ist die Heilige Schrift. Welche Fehler Paulus auch immer gehabt haben mag, sie sind nicht auf den Seiten zu finden, die er vom Heiligen Geist inspiriert geschrieben hat. Und wir wissen, dass der Heilige Geist keine Stelle inspiriert hätte, die die Kindheit verachtet. Der Rest der Heiligen Schrift gibt uns ausreichend Anhaltspunkte, dies zu glauben. Lasst uns mal einige der Dinge untersuchen, die die Bibel über Kinder zu sagen hat. Psalm 8, Vers 3 sagt uns: Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Jesus wendet diesen Vers auf die Handlungen der Kinder von Jerusalem an, die den Zorn der Pharisäer wegen ihrer begeisterten Aufnahme Christi in der Stadt auf sich gezogen hatten. In den geschichtlichen Teilen der Bibel lesen wir von mehreren Beispielen jugendlicher Frömmigkeit. Zu wem sprach Gott am Ende der Zeit der Richter? Zu dem älteren Priester Eli? Nein, zu dem kleinen Kind Samuel. Seht euch die Herrschaft der Könige Joasch und Josia an. Wie alt waren sie, als sie zu regieren begannen? 7 Jahre und 8 Jahre. Seht euch die Reformen an, an denen sie sofort zu arbeiten begannen, insbesondere der gottesfürchtige König Josia, der durch Gottes unfehlbares Wort zum größten König Judas erklärt wird. Erst Vor wenigen Wochen erinnerte uns Pastor Peter an den größten aller Propheten, Johannes den Täufer. Erinnert euch daran, wie er schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde? Und wenn ihr das vollkommenste Beispiel dafür sehen wollt, warum Kindheit kein Zustand ist, auf den die Bibel herabblickt, dann seht das Jesuskind, wie es im Tempel sitzt und den Gesetzlehrern zuhört, Fragen stellt und sie in Erstaunen versetzt. Wir sehen auch, wie der Herr Jesus zärtlich mit Kindern umgeht und wie er seine Jünger zurechtweist, weil sie die Kinder nicht zu ihm kommen ließen. Schließlich beschrieb Jesus bei mehr als einer Gelegenheit den echten rettenden Glauben als kindlichen Glauben. Und das ist nicht nur eine Metaphor, obwohl es natürlich ein Element davon enthält. Jesus rief tatsächlich ein kleines Kind dazu auf, neben ihm zu stehen, als er diese Bemerkung machte. Man ist gezwungen anzuerkennen, dass ein kleines Kind absolut fähig ist, echten, rettenden Glauben zu haben. Und mehr noch, in geistlicher Hinsicht ist ein Kind absolut in der Lage, ein höheres Wissen zu haben, als die am besten ausgebildeten Erwachsenen. Im Psalm 119, Vers 99 und 100 heißt es: Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse und mein Überlegen sind mein Überlegen. Einsichtiger als Greiser bin ich, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Jesus lobt seinen Vater in Matthäus 11, Vers 25 und 26. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Zurück zu unserem Abschnitt. Wenn Paulus nicht schlecht davon spricht, kindlich zu sein, warum dann diese negative Assoziation? Paulus spricht nicht davon, kindlich zu sein, sondern eher davon, kindisch zu sein. Seht ihr, wenn wir oder sogar die Welt unserer Kinder anschauen, ist eines der ersten Dinge, die uns in den Sinn kommen sollte, die Vorstellung von Wachstum und Potenzial. Wir sehen, wie das Kleinkind seine Spielzeugfahrzeuge umdreht und mit den Händen über die Räder fährt. Und wir denken sofort, vielleicht wird er Mechaniker oder Ingenieur. Wir sehen, wie das Kind Formen und Farben entdeckt. Und wir denken, hier ist ein künstlerisches Talent, das gefördert werden kann. Aber gleichzeitig schauen wir nicht auf unsere Kinder und sehen das fertige Produkt. Wir erkennen Potenzial, aber dieses Potenzial muss sich entwickeln. Es tut mir leid, dass ich ein Interesse von mir, das nur wenige von euch teilen, als Beispiel anführen muss, aber ich könnte ohne einen Augenblick darüber nachzudenken, Dutzende von Fußballern aufzählen, die als Teenager für Schlagzeilen sorgten, aber nie eine lange, erfolgreiche Karriere gemacht haben. Potenzial allein ist nicht genug. Als ich damals den Sohn meines einstigen Pastors fragte, was er einmal werden möchte, wenn er erwachsen ist, reagierte ich mit Freude und Humor, als er ein Pferd sagte. Das war vor 14 Jahren. Wenn ich den heute 17-jährigen Ben fragen würde, wo er sich selbst in ein paar Jahren sieht, und er antworten würde: Ich möchte gern ein Pferd sein, würde ich mit Besorgnis darauf reagieren. Was bei einem Kind akzeptabel ist, ist bei einem Erwachsenen nicht immer akzeptabel. Das christliche Leben ist ein Leben der Entwicklung. Entweder werden wir stärker, oder wir werden schwächer. Es gibt keinen Stillstand. In diesem Licht müssen wir den Kommentar des Paulus verstehen. Paulus kritisierte die Korinther für ihr Kindischsein. Er spricht davon, dass er ihnen Fleisch zu essen geben wollte, aber dass sie nur in der Lage seien, Milch zu empfangen. Dies ist für ihn eine Quelle der Frustration. Ihr hättet schon längst wachsen müssen. Die galatische Gemeinde gab Paulus die gleiche Sorge. Lasst uns dies auf den unmittelbaren Kontext zurückführen. Die Gabe der geistlichen Erkennens ist keine, die zu verachten ist. Es ist eine kostbare Sache. Sie ist jedoch unvollständig, denn wir erkennen stückweise. Wachstum in dieser Gabe ist gleichbedeutend mit Zunahme an geistlicher Reife. Aber so gut diese Gabe auch entwickelt ist, sie bedeutet nicht Vollendung. Albert Einstein hat mit ziemlicher Sicherheit einen antiken griechischen Philosophen falsch zitiert, als er sagte, je mehr ich lerne, desto mehr wird mir bewusst, wie viel ich nicht weiß. Wahres Wissen, sei es säkular oder geistlich, führt zu Demut und dem Wunsch, mehr zu wissen. Die weisesten und gottesfürchtigsten Menschen werden auf einer ganz neuen Ebene wissen und erkennen, wenn sie im Himmel sind. Während wir dieses irdische Leben leben, ist das Beste, was wir jemals sein werden, ein Kind. Das ist nichts, was man verachten sollte, aber es stellt geistliche Realitäten in den rechten Kontext. Wenn ihr, wie die Christen in Korinth, auf eure geistlichen Gaben als Zeichen einer größeren geistlichen Reife hinweist, selbst wenn das wahr sein sollte, dann ist das Beste, was du davon sagen kannst, dass es so ist, wie wenn ein Kind zu einem anderen Kind sagt, mein Spielzeug ist besser als deins. Einer von ihnen mag ein Unterscheidungsmerkmal aufweisen, aber beide sind trotzdem einfach nur Kinder. Um weiter zu veranschaulichen, dass das Wissen nicht vollständig ist und in diesem Leben nie vollständig sein wird, geht Paulus zu einer zweiten Illustration über. Wir sehen dieses Bild in Vers 12. Lest mit mir. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Auch dies ist ein vertrautes Bild. Für einige zweifellos vertrauter als für andere. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir, obwohl das Wort Spiegel verwendet wird, nicht von den Spiegeln sprechen, die wir heute alle in unseren Badezimmern hängen haben. Damals war ein Spiegel ein hochpoliertes Metallblech. Man konnte zweifellos ein gutes Spiegelbild erkennen, aber nicht die Genauigkeit der Proportionen oder der Farbe, die unsere Spiegel heute zeigen. Dennoch ist das Bild ein Bild, das wir verstehen können. Was wir im Spiegel sehen, ist nicht die Wirklichkeit. Es ist ein Anbild der Wirklichkeit. Wir können kein vernünftiges Gespräch mit der Person im Spiegel führen. Ganz gleich, wie gut aussehend oder intelligent sie aussieht. Wir können keine Beziehung zu der Person im Spiegel haben. Eines der berühmtesten Gedichte in englischer Sprache ist Die Lady von Charlotte von Alfred Tennyson. Dieses erzählerische Gedicht spielt in der Zeit des legendären britischen Königs Artus, berühmt für seine Ritter, die sich an einer runden Tafel versammelten. Die Lady von Charlotte lebt im Turmzimmer eines Schlosses und auf ihr liegt ein Fluch. Sie darf niemals aus dem Fenster schauen. Die Art des Fluches kennt sie und kennen wir als Leser nicht, aber die Lady von Charlotte sitzt und schaut in einen großen Spiegel, der ihr alles zeigt, was draußen vor sich geht. Sie genießt es, die Welt draußen zu beobachten und webt ihre Eindrücke zu einem Wandteppich zusammen. Gelegentlich sieht sie auch zwei Liebende, die Hand in Hand die Straße entlang gehen. In solchen Momenten erinnert sie sich an ihre eigene Einsamkeit und schreit: Ich habe die Schatten satt. Diese Bilder im Spiegel sind nicht die Wirklichkeit. Dann, eines Tages, reitet der größte der Ritter von König Artus, Sir Lancelot, vorbei. Überwältigt von dem Wunsch, ihn persönlich zu treffen und nicht nur sein Bild im Spiegel zu sehen, erhebt sich die Lady von Shalott und rennt zum Fenster. Der Fluch befällt sie, sie fällt in eine Art Trance und stirbt wenige Stunden später. Es ist ein tragisches und schönes Gedicht, und doch zeigt es nur, dass der Mensch mit Abbildern nicht zufrieden sein kann. Wir sehnen uns nach Erfahrung. Verstandesmäßiges Wissen ist eine wunderbare Sache, aber persönlich erfahrbares Wissen ist viel besser. Um mit dem Bild ganz aktuell zu sein, es ist wie ein Gespräch mit Verwandten über Zoom. Es ist eine im Großen und Ganzen angenehme Erfahrung, und doch erinnert uns die ganze Situation daran, dass wir nicht wirklich mit unseren Lieben zusammen sein können. Von noch größerer Bedeutung können wir das Streamen unserer Gottesdienst anbringen. Wir wurden durch den Dienst gesegnet, aber ich hoffe, dass wir uns nach dem Erleben sehnten, mit unseren Brüdern und Schwestern zusammen zu sein, den voll erfahrbaren Test der Verheißung Jesu zu machen zu können, dass dort, wo sich sein Volk in seinem Namen versammelt, er anwesend sein wird. Es gibt noch eine weitere Sache, die wir aus diesem Bild lernen können. Jean Piaget war ein Entwicklungspsychologe, dessen Theorien und Werke Kerntexte für Menschen sind, die sich mit frühkindlicher Bildung befassen. Er erforschte eine Theorie namens Objektpermanenz. Das ist die Erkenntnis, dass etwas nicht aufhört zu existieren, nur weil wir es nicht sehen können. Er stellte fest, dass diese Erkenntnis normalerweise erst bei Kindern im Alter zwischen 18 und 24 Monaten voll ausgeprägt ist. Aus diesem Grund können Babys an einem Spiel, das so einfach ist wie Peekaboo oder Kuckuck, so lange Freude haben. Sie denken wirklich, dass man weg ist, wenn die Hände das Gesicht bedecken. Wir alle wissen, dass Spiegel das Gegenteil dieses Konzepts sind. Spiegel sind keine Gemälde oder Porträts. Wenn wir weggehen, ist dann nichts im Spiegel zu sehen. Jakobus verwendet diese Idee im ersten Kapitel seines Briefes. Hier spricht Jakobus über Wissen, das nicht zu Taten führt. Jakobus vergleicht den Blick in einen Spiegel und das anschließende Weggehen, das keinen klaren Blick auf das gerade Gesehene hinterlässt, mit dem Hören, Verstehen oder Begreifen von Gottes Wort, das nicht in die Praxis umgesetzt wird. Man kann annehmen, dass auch Paulus diese Einschränkung im Sinn hatte, als er sagte: Denn wir erkennen stückweise. Wenn Erkenntnis nicht zu Taten führt, wozu ist sie dann gut? Wir haben gesehen, wie Paulus die Bilder von Kindern, die heranwachsen und das in dem Spiegel schauen, benutzt, um die unvollständige Natur des Wissens aufzuzeigen. Aber bevor wir sehen, wie er diese Lehre abschließt und anwendet, und bevor wir nach Anwendung für uns selbst suchen, müssen wir uns auch daran erinnern, was all diese Überlegungen uns über die Liebe sagen. Die Liebe ist schließlich das Thema dieses ganzen Kapitels. Lesen wir noch einmal den Abschnitt, den wir am Anfang gelesen haben, 1. Korinther 13, 8 bis 12. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Wir werden unsere erste Anwendung von dem Mann entgegennehmen, der manchmal auch Fürst der Prediger genannt wird. Spurgeon hat zu unserem Text Folgendes zu sagen. In diesem Kapitel hat der Apostel Paulus in den höchsten Tönen von Nächstenliebe oder Liebe gesprochen. Er sagt, es sei eine Gnade, die weitaus ausgezeichneter ist als alle geistlichen Gaben, von denen er kurz zuvor gesprochen hatte. Es ist leicht zu verstehen, dass es gute Gründe dafür gab, dass es ihr den Vorzug gab. Die Gaben wurden unter gottesfürchtigen Menschen verteilt, jedem sein Anteil, sodass das, was der eine hatte, dem anderen hätte fehlen können. Aber diese Gnade gehört allen, die vom Tod zum Leben übergegangen sind. Der Beweis, dass sie junge Christi sind, findet sich in ihrer Liebe zu ihm und zu den Brüdern. Diese Gaben waren wiederum dazu bestimmt, sie zum Dienst zu befähigen, sodass jedes Glied des Leibes den anderen Gliedern des Leibes nützen sollte. Aber diese Gnade ist persönliche Natur. Sie ist ein Licht im Herzen und ein Stern an der Brust eines jeden, der sie besitzt. Diese Gaben waren überdies von vorübergehendem Nutzen. Ihr Wert war auf den Bereich beschränkt, in dem sie ausgeübt wurden. Aber diese Gnade gedeiht zu allen Zeiten und an allen Orten und sie ist für unseren ewigen zukünftigen Zustand nicht weniger wichtig als für unser gegenwärtiges Wohlergehen. Begehre auf jeden Fall die besten Gaben, mein lieber Bruder, so wie ein Künstler mit allen Gliedern Geschicht und mit allen Sinnen schnell sein möchte. Vor allem aber schätze die Liebe wert, so wie derselbe Künstler den reinen Geschmack, der in ihm lebt und atmet, kultiviert, die geheime Quelle aller seiner Bewegungen, die Fähigkeit, die sein Können antreibt. Lerne dieser heiligen Instinkt der Liebe jenseits aller erlesenen Begabungen zu schätzen. Wie arm du auch an Talenten sein magst, lass die Liebe Christi reich in dir wohnen. Bevor wir weitere Anwendungen für unser Leben ziehen, sollte ich darauf hinweisen, dass wir den Text, den ich gelesen habe, noch nicht im Detail durchgesehen haben. Paulus selbst fasst die Lehre der Verse 8 bis 12 in zwei parallelen Aussagen zusammen, von denen die zweite nur eine kleine Wendung, einen Perspektivwechsel einführt. Paulus schreibt, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels und deutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Paulus schließt diesen Abschnitt, indem er die Tatsache bekräftigt, dass es einen großen Kontrast zwischen dem, was wir jetzt erleben, und dem, was wir erleben werden, gibt. Aber was ist das, was er ganz am Ende sagt? Jetzt erkenne, weiß ich ein wenig, aber dann, womit er meint, wenn er im Himmel ist, für immer mit dem Herrn, werde ich erkennen, wie viel? Dann werde ich erkennen, sagt Paulus, wie auch ich erkannt worden bin. Wie Paulus von wem erkannt worden ist? Wer kennt Paulus besser, als Paulus sich selbst kennt? Paulus kennt Gott nicht so, wie Gott ihn kennt. Es gibt so viele Textstellen in der Heiligen Schrift, die ich anbringen könnte, um zu zeigen, dass Gott nicht nur alles weiß, sondern, was noch wichtiger ist, jeden von uns persönlich kennt. Ich werde nur drei Stellen nennen. Johannes schreibt über den Herrn Jesus in Johannes 2, Vers 24 und 25. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Jesus sieht als Gott alle Menschen und alle ihre Gedanken. Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 19, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Paulus sagt damit nicht, dass Gott in seinem Wissen eingeschränkt ist, sondern nur, dass er sein besonderes, praktisches, liebevolles Wissen über sein eigenes Volk hat. Schließlich, und es gibt einen Grund dafür, weshalb ich mit diesem Zitat schließe, sagt Jesus in Johannes 10, 14, ich bin der gute Hirte, und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Als guter Calvinisten betrachten wir diesen Vers als einen Schlüsselbeweis für die Doktrin der begrenzten Sühne, die Tatsache, dass Jesus für eine vorher festgelegte Gruppe von Menschen starb. Aber es ist die zweite Hälfte dieses Verses, die uns zu unserem Text zurückbringt. Die Meinen kennen mich, sagt Jesus. Seht, wir dürfen nicht versäumen, was Paulus hier sagt. Er sagt es von sich selbst, aber es gilt für alle Gläubigen. Paulus sagt im Wesentlichen, ich weiß etwas. Es ist nicht sehr viel. Es ist sicherlich nicht so viel, wie Gott über mich weiß. Aber es ist etwas. Ich bin nicht völlig unwissend. Durch den Heiligen Geist, durch das Studium des Wortes können wir bestimmte Dinge wissen. Tatsächlich wissen alle Gläubigen durch Gottes Gnade diese Dinge, was eine rettende Wirkung hat. Wir wissen etwas von dem, was Gott ist. Gott ist unendlich, allmächtig, allwissend, heilig, gut, liebevoll, gerecht und was sehr wichtig ist, Gott ist unser Schöpfer. Wir wissen etwas über uns selbst. Wir wissen, dass wir an einem Ort von großer Würde geschaffen und angesiedelt wurden. Wir wissen, dass die Menschheit durch ungläubige Rebellion völlig von der Gemeinschaft mit Gott abgefallen ist. Wir wissen, dass Gottes Natur und unsere Natur unvereinbar miteinander sind. Und das kann für uns nur eine schlechte Nachricht sein. Wir wissen, dass Gott aus freiem Willen beschlossen hat, ein Volk zur Ehre seines Namens zu erretten. Wir wissen, dass Gott, der Sohn, sich selbst erniedrigt hat, indem er eine Doppelnatur annahm, indem er wahrhaft Mensch wurde und doch wahrhaft Gott blieb. Wir wissen, dass Gott, der Sohn, durch sein gerechtes Leben, seinen Opfertod und seine Auferstehung das Problem unserer Sünde und das Problem unserer sündigen Natur gelöst hat. Wir wissen, dass der Herr Jesus Christus zu seinem Vater zurückgekehrt ist und auf dem Platz der höchsten Ehre sitzt. Wir wissen, dass Christus wiederkommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Wir wissen, dass an diesem Tag diejenigen, für die Christus gestorben ist, in das Reich seines Vaters aufgenommen werden, während diejenigen, die weiter in der Sünde gelebt haben, in die ewige Verdammnis verbrannt werden. Jetzt könntest du vielleicht sagen, nun, das ist ganz schön viel. Ich weiß tatsächlich richtig viel. Worauf ich antworten würde, ja und nein. Zunächst einmal ist es möglich zu wissen, dass die Bibel all diese Dinge lehrt und sie dennoch nicht auf praktische, erfahrbare Weise zu kennen. Wenn das bei dir der Fall ist, musst du dies sofort zum Herrn bringen, denn ein solches Wissen wird von unzähligen Dämonen besessen, die für die Ewigkeit im Feuersee bestimmt sind. Du musst den Herrn anflehen, dass er dein Lehrer wird, damit du weißt, dass diese Dinge für dich selbst wahr sind. Und vielleicht weißt du diese Dinge tatsächlich in rettender Weise. In diesem Fall würde ich antworten, du weißt sehr viel, aber du hast noch nichts gesehen. In dieser Welt kann uns die Gabe der Erkenntnis nur Hinweise und Anregungen geben. Im Himmel wird selbst der einfachste, am wenigsten gebildete Christ eine Gotteserkenntnis haben, die weit über das hinausgeht, was jemand auf Erden erfahren hat. Jesus deutet dies in Johannes 13, Vers 7 an, wenn er sagt, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Warum ist das so? Wie kommt es, dass der einfachste Christ im Himmel so viel mehr wissen wird als der weiseste Christ auf Erden? Ganz einfach, weil er nicht länger ein Kind, sondern ein Mann sein wird. Er wird nicht mehr in einen Spiegel schauen, sondern vom Angesicht zu Angesicht. Wir werden Gott auf einer ganz neuen Ebene kennenlernen, weil wir ihn sehen werden. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Paulus selbst gibt eine allgemeine Anwendung all dessen, was wir heute Abend betrachtet haben, und er gibt sie derselben Gruppe von Menschen. In 2. Korinther, Kapitel 5, Verse 6 bis 9 lesen wir, so sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass wir während einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Lasst uns mit ein paar kurzen, aber pointierten Anwendungen schließen, wenn wir an all das zurückdenken, was wir bisher festgestellt haben. Zunächst einmal sollten wir die Einfachheit unserer Kinder nicht verachten, sondern uns daran erinnern, dass sie Beispiele dafür sind, wie wir unsere demütige Abhängigkeit von Gott zum Ausdruck bringen sollten. Lasst uns in ihnen all das Potenzial sehen, das durch Gottes Gnade in ihnen steckt. Oh, dass Kaleb nicht davor zurückschrecken würde, allein vor einer spöttischen Menge zu stehen und sein Vertrauen auf den Herrn zu erklären. Oh, dass Josia große Reformen unter dem Volk des Herrn herbeiführen würde. Oh, dass Esther jeden Einfluss und alle Mittel, die der Herr ihr gibt, zum Wohle seines auserwählten Volkes einsetzen würde. Oh, dass Noah durch seine Gerechtigkeit dazu benutzt wird, die Rettung seiner ganzen Familie herbeizuführen. Oh, dass Elisabeth dem Herrn durch alle Prüfungen und Enttäuschungen des Lebens treu bleiben und gottesfürchtige Kinder großziehen würde. Oh, dass der Herr Jemima einen unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil unter ihren Brüdern schenken würde. Ich könnte fortfahren, aber der Punkt ist folgender. Unsere Kinder mögen zwar wegen unserer aufrichtigen, beständigen Gebete gesegnet sein, aber sie sind wegen unserer sündigen Natur verflucht. Deshalb beten wir. Darum gehen wir weise vor ihnen her. Wir verachten sie nicht. Wir vertrauen sie dem Herrn an und bitten darum, dass sie einen kindlichen Glauben erhalten, in dem sie dann wachsen und reifen können. Zweitens freuen wir uns schließlich und mit Blick auf den Tisch des Herrn darüber, dass Gott uns zum Sehen befähigt hat. Wir sehen nicht klar, so wie wir nicht erkennen, wie wir erkannt worden sind, aber wir sehen. Unsere Augen sind geöffnet worden. Während unserer Zeit hier auf der Erde haben wir nur die Reflexionen in einem Spiegel. Sie sind schwach, sie sind verschwommen, aber sie sind wertvoll und lehrreich. Wir sehen unseren Herrn, unseren geliebten Bräutigam, noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Aber hier an diesem Tisch sehen wir den klaren Beweis seiner Liebe. Im Brot sehen wir, wie sein Leib für uns gebrochen wird. Im Kelch sehen wir sein Blut, das zur Sühne für unsere Sünden vergossen wird. Paulus macht deutlich, dass wir diesen Akt des Gedenkens tun sollen, bis er, das ist der Herr, kommt. An diesem Punkt werden wir keinen Akt des Gedenkens mehr brauchen, weil wir den Herrn selbst sehen werden. In der Tat wird eine ganz neue Mahlzeit beginnen. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Lasst mich abschließend im Rückblick auf das gesamte bisherige Kapitel 13 des 1. Korintherbriefes und in Erwartung des abschließenden Verses des Paulus sagen: Wir wissen vielleicht nicht viel, aber wir können und sollten viel lieben. Wie unbegabt oder wenig hilfreich du dich als Teil der Gemeinde auch fühlen magst, denke niemals, dass dies das Ende der Angelegenheit bedeutet. Du bist nicht entschuldigt. Es ist deine Pflicht, ob begabt oder nicht, eine christusähnliche Liebe zu kultivieren und zu zeigen. Amen.